Ich freue mich, hier zu sein, bedanke mich auch bei Götz Kubitschek für die Einladung. Es freut mich sehr, hier an diesem Ort sprechen zu dürfen, zu dessen innerstem Kern meine engsten Freunde gehören. Caroline Sommerfeld, Martin Lichtmeß. Ich werde heute über russische Literatur reden. Ursprünglich dachte ich Ihnen, so etwas wie eine kurze Geschichte, einen Abriss der russischen Literatur zu bieten. Ich habe aber gesehen, dass in der jetzigen Ausgabe der Sezession die geschätzte Kollegin Ivanova einen schönen Artikel genau zu diesem Thema geschrieben hat, den ich Ihnen nur ans Herz legen kann. Ich bedanke mich auch bei ihr für die Erwähnung einiger meiner Übersetzungen, so dass ich heute einige andere Aspekte hervorheben werde und über einige andere Dinge reden werde, auch tatsächlich am Beispiel derjenigen Werke, die ich selber übersetzt habe. Sie werden hoffentlich dann erkennen, aus welchem Grund. Natürlich auch deshalb, weil man sich dann mit diesen Werken besonders gut auskennt und auch mit ihrer Rezeption. Meine besondere Frage wird sein, die Frage nach der Wirkung der russischen Literatur, vielleicht auch tatsächlich nach ihrer Charakteristik, wenn sowas überhaupt möglich ist, weil gerade wenn wir von russischer Literatur sprechen, sprechen wir von einem gigantischen Phänomen. Und ist es möglich, so etwas überhaupt auf ein paar Begriffe zusammenzufassen und eine Gesamtcharakteristik zu geben, zu sagen, worin sich eigentlich die russische Literatur von allen anderen unterscheidet? Ich werde es wagen, diesen kleinen Schritt. Und was ich auch sehr gerne ansprechen möchte, ist auch die Frage nach dem, wie russische Literatur im deutschsprachigen Raum vorgestellt wird, wie sie präsentiert wird. Und diese Präsentation der russischen Literatur beginnt nicht mit der Übersetzung der Werke und ihrer Interpretation, sondern beginnt bereits mit der Auswahl, mit der Kanonbildung. Alle diese Bereiche, sowohl die Auswahl als auch die Übersetzung, als auch die Interpretation und öffentliche Präsentation, sind, wenn man es genau nimmt, Teil einer Propaganda, Teil einer ganz bewussten Darstellung dieser Literatur und auch dieses Landes. Und das ist etwas, was mir schon wirklich in den zarten Jugendjahren aufgefallen ist, als ich, muss sagen, ganz unbefangen angefangen habe, russische Literatur zu übersetzen, sich da einen gewissen Widerstand spürte, den ich mir damals nicht wirklich erklären konnte und den ich eigentlich für mich selber erst im Nachhinein deuten konnte. Es ist interessant, dass russische Literatur spätestens seit dem Kalten Krieg, aber eigentlich auch schon davor, sehr manipulativ dargestellt wird. Neben den unbestreitbaren Größen wie Dostojewski, Tolstoi, Turgenev, Puschkin, werden Neuentdeckungen unter ganz bestimmten Prämissen gemacht. Und es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die gewissermaßen ein Intermedium sind, die gewissermaßen diese Werke vorstellen, hochhalten, dazu etwas sagen, dem Leser gewissermaßen bei dessen Einordnung helfen und ihm einfach sagen, wie dieses Werk innerhalb der russischen Literatur platziert ist und was es bedeutet. Und dabei fällt auf, dass die meisten Autoren, die auf diese Weise entdeckt wurden und werden, im gewissen Sinne immer gegen die russische, gegen die Ausrichtung der russischen Politik sind oder sein müssen. Das heißt, im gewissen Sinne ein Dissidententum ist quasi die Voraussetzung dafür, dass diese Werke überhaupt im Westen rezipiert und auch vermarktet werden. Das Politische wird somit zu etwas Ästhetischem. Die politische Wertung wird zu einer ästhetischen Wertung und so wird dieses Buch als ein Teil der großen Literatur gesehen. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass diese Werke in Russland selber nicht diese Rolle spielen oder niemals diese Rolle spielten und in den letzten 20, 30 Jahren kam es aber dazu, dass solche Werke in dem Moment, wo sie im Westen plötzlich groß gemacht werden und Beachtung finden, das strahlt dann wieder auf den russischen Markt zurück und werden plötzlich diese Bücher genau aus dem Grund beworben, weil sie im Westen erfolgreich waren. Solche Menschen, solche Vertreter oder die Menschen, die in der Öffentlichkeit als Vermittler darstellen und einordnend wirken, sind zum Beispiel Personen wie Karl Schlögel oder zum Beispiel in früheren Zeiten Lew Kopilew, gewissermaßen Solzhenitsyn Light, ja. Das ist interessant. Ich hatte mit Lew Kopilew in meiner Jugend einmal ein Gespräch geführt, weil er in allen seinen Reden um Verständnis für russische Kultur warb und immer wieder sagte, dass man die russische Kultur nicht verstehen könne ohne die Kenntnis der russischen Literatur und ganz besonders der russischen Poesie. Und ich war damals ganz jung und begann eine Reihe russischer Lyrik herauszugeben, von der gerade 4 oder 5 Bände erschienen und habe mich an ihn gewandt, genau weil er immer wieder darauf hinwies und habe bei ihm eine gewisse Unterstützung gesucht. Und er hat mir von Anfang an auf eine geradezu schockierende Art die kalte Schulter gezeigt, noch bevor ich überhaupt angefangen habe, darüber zu sprechen, und hat mir ganz deutlich gemacht, dass er daran nicht das geringste Interesse hat. Und das Gespräch hörte mit seinen Sätzen auf, das werde ich nie vergessen. Der sagte mir mit einer sehr, sehr freundlichen Stimme, dass ihn das freut, dass unsere Wege sich im gewissen Sinne dann auch nicht überschneiden und so werden wir einander auch nicht im Wege stehen. Ja? Ein wirklich Literaturvermittler, russischer Kulturvermittler, wie er im Buche steht, auf westlicher Bühne, ja? Sagt das einem jungen und sehr ambitionierten Autor und Übersetzer, der sich genau darum bemüht, diese Werke bekannt zu machen. Ja. Was ist es eigentlich, wovor man Angst hat bei der russischen Literatur. Was ist es eigentlich, was dem deutschsprachigen Leser gezeigt werden soll und was nicht? Und ich denke, da kommen wir tatsächlich nicht umhin, so etwas wie eine leichte Charakteristik zu geben, was eigentlich den Kern der russischen Literatur ausmacht. Ich würde sagen, die Dinge, die ich jetzt nenne, die fügen sich, glaube ich, sehr, sehr gut auch insgesamt in die russische Philosophie ein. Und der erste Punkt ist eine sehr, sehr starke Polarität, ein sehr, sehr starker Antagonismus, der in diesen Werken herrscht, wo die unversöhnlichsten und unvereinbarsten Charaktere und Meinungen und Konzepte aufeinander prallen. Und die zweite Eigenschaft, würde ich sagen, ist eine Art von Zugespitztheit. Die russische Literatur unterscheidet sich von vielen europäischen Werken dadurch, dass alles sehr, sehr zugespitzt und verschärft formuliert wird. Wirklich bis hin zum, also das Undenkbare, selbst das Undenkbare bis zum bitteren Ende gedacht wird. Und damit sehr starkes Potenzial erzeugt. Dieses Nebeneinander von sich völlig ausschließenden Haltungen, Meinungen, Figuren und so weiter, dieses Nebeneinander von ihnen ist, glaube ich, das, was Angst macht, weil man in dem Moment nicht Herr der Lage ist und in dem Moment nicht genau sagen kann, was jetzt gut ist und was jetzt böse. Und das kann man propagandistisch nicht ausbeuten, nicht propagandistisch benutzen. Man wählt sich Gestalten, die gegen das politische System schreiben, in dem sie leben, und versucht daraus Kapital zu schlagen. Ich meine, das ist natürlich so ganz abstrakt gesagt, aber stellen Sie sich jetzt mal vor, in den USA würde man jetzt zum Beispiel die deutsche Literatur auf diese Weise beurteilen. Und da würde man zum Beispiel als den interessantesten zeitgenössischen deutschen Schriftsteller Akif Birinci zum Beispiel vorstellen, ja. Und auf großen Bühnen im Fernsehen würden dann Literaturvermittler sitzen und mit ihm Gespräche führen und er würde über die Zustände in Deutschland reden, ja. So etwa wäre der Vergleich. Ja, da würde man sich, ich denke, selbst Sie würden sich darüber wundern, ja, weil das einfach sehr etwas sehr Besonderes wäre. Mit Russland passiert das eigentlich seit Jahrzehnten, unwidersprochen, die ganze Zeit. Ich habe mich schon vor mehreren Jahrzehnten mit der Frage nach dem Politischen in der Literatur beschäftigt. Und diese Frage scheint mir sehr wichtig zu sein, denn ich bin fest davon überzeugt, dass das Politische in der Kunst eine ganz andere Behandlung erfährt als das Politische in einem Essay, in einem Manifest, in einem politischen Werk. eine politische Rede, zum Beispiel eine Brandrede, bedeutet immer, dass es ein Wir gibt und ein Die. Und die werden angegriffen, wir werden gestärkt. Im Poetischen ist es so, dass der Dichter diesen Gegenpol in seine Welt hineinzieht und zu einem Teil seiner selbst macht. Majakowski sagt zum Beispiel in einem Gedicht: Als Dichter radierte ich aus die Grenze von uns und euch. Der von Martin Lichtmeß erwähnte Nikolai Gumiljow, den ich für den größten russischen Dichter halte, schreibt in einem Gedicht mit dem Titel Der Krieg den Schluss, die Schlussstrophe, wo er sich an Gott richtet und er spricht von Kriegern, von Kämpfern. Und die letzte Strophe lautet: Deinen Segen und den Sieg erreichen, aber nur die einen, die am Schluss zum Gefallenen sagen, meinesgleichen, hier empfange meinen Bruderkuss. Und es ist natürlich ein sehr morbides Ende, weil mit diesem Bruderkuss möglicherweise der Schuss gemeint sein könnte, so stelle ich mir das immer vor, der Gnadenschuss vielleicht für den Gefallenen, aber dieser Schuss erfolgt nicht im Zustand des Hasses, sondern in dem Gegner, in dem Feind wird der Bruder gesehen und eigentlich im Moment des Tötens wird diese Brüderlichkeit sogar noch auf die Spitze getrieben. Das ist etwas, was ganz, ganz typisch ist für die russische Literatur, dass diese Auseinandersetzung nicht agitatorisch wird, wirklich zwischen uns und denen, sondern der Konflikt wird in die eigene Gestalt hineingezogen. Dadurch, dass alle diese Konflikte gleichzeitig stattfinden und sich gegenseitig aushalten, entsteht am Ende das, was in der russischen Philosophie vielleicht mit solchen Worten wie Symphonie oder Polyphonie bezeichnet werden kann. Und das ist etwas, was tatsächlich eine Art von geistiger Ordnung herstellt. Von einer geistigen Ordnung, die in der Lage ist, tatsächlich im Menschen, der das liest, etwas auszulösen. Ich habe mich immer darum bemüht, und zwar eigentlich ohne Absicht, aber es wurde zu einer Kontinuität. Ich habe mich immer darum bemüht, in meinen Übersetzungen gewisse russische Literaten und Werke aus einer Umklammerung der Politisierung zu befreien. Warum ist das so wichtig? Und warum ist das so wichtig vielleicht auch für uns? Weil wir doch gerade heute erleben, dass das Politische in Übermacht ist, dass das Politische allenthalben ist und eigentlich zu einem und obligat wird. Wir können dem gar nicht mehr entgehen. Besonders von der linken Seite wird gefordert, dass alles politisch wird. Das Politische verfolgt uns bis ins Schlafzimmer der Eheleute. Ja? Und selbst die Weigerung, am Politischen teilzunehmen, wird als eine politische Geste gedeutet. Und allein durch die Verweigerung wird man schon zur Gegenseite gezählt. Oder wenn man Neutralität sucht und irgendwie die Mitte sucht, ist man sofort der Gegner. Oder wenn man sagt, es ist eben nicht alles politisch, es gibt Bereiche, wo die Politik nicht hineingehört, wird man sehr, sehr leicht, sehr schnell zum Feind erklärt. Und gerade wir sollten, glaube ich, diese Vielfalt dieser verschiedenen Gegensätze in einem ästhetischen Werk, in einem schöpferischen Werk nicht nur aushalten, sondern auch tatsächlich genießen. Und ich sage das jetzt nicht als Anleitung, sondern ich stelle andauernd fest, dass das die ganze Zeit auch passiert. Und solche Orte sind in dieser Hinsicht quasi die letzten Refugien, wo so etwas noch passiert. Ja? Und allein die Tatsache, dass wir hier über Lenin sprechen und diskutieren, inwieweit man ihm folgen soll oder nicht, sind ja bereits Teil einer solchen, Zerreißprobe, durch die der Mensch hindurch geht. Ich beginne mit einem Dichter, den Sie sicherlich alle kennen. Er ist einer der wichtigsten russischen Dichter des 20. Jahrhunderts, Wladimir Majakowski. Dieser Dichter wird von allen und immer und ausschließlich als der politische Dichter schlechthin gesehen. Als der Dichter der Revolution, als Sprachrohr des Kommunismus und des Sozialismus. Und stellen Sie sich vor, was für eine Aufgabe das ist, diesen Dichter, einen solchen Dichter, aus dem politischen Klammergriff herauszulösen und zu sagen, dieser Dichter ist eigentlich gar nicht politisch in unserem herkömmlichen Sinne. Es sei denn, man versteht unter dem Politischen etwas völlig anderes. Aber dieser Dichter ist in erster Linie Dichter. Und auch in seinen anscheinend politischen Gedichten ist und bleibt er in erster Linie ein Dichter. Als ich mich mit Majakowski beschäftigte, habe ich mich beim akribischen Lesen und dem Versuch, das zu übersetzen, bestimmte Dinge bemerkt und habe mich verwundert gefragt, warum das eigentlich niemandem auffällt. Bis ich dann aber auf Schriften von Roman Jakobson stieß, von dem großen Linguistik-Genie. Und Roman Jakobson war ein enger Freund von Majakowski. Und mit ihm seit dem Beginn von Majakowskis Schaffen. Er wanderte später aus und lebte dann in Prag. Und Roman Jakobson erklärt, dass das Politische bei Majakowski zur poetischen Sprache gehört. Dass das Politische für ihn zu einer poetischen Metapher wird. Das ist im Prinzip so, wie zum Beispiel das Medizinische bei Ben zur Metapher wird. Er ist jetzt natürlich in seinen Gedichten nicht der Arzt, sondern der Dichter. Aber er bedient sich einer Metaphorik, einer Bildersprache, die aus dem Bereich der Medizin zum Beispiel entnommen ist. Etwas Ähnliches tut Majakowski. Und da muss man genau hinhören. Majakowski ist ein Dichter der Revolution. Was aber ist damit gemeint? Er war das schon vor der Oktoberrevolution 1917. Und als flammender Futurist, verfolgte er diese Idee, die gerade unter den russischen Futuristen sehr, sehr stark kursierte, und diese Idee nannte sich Revolution des Geistes. Und dieser Zusatz ist sehr wichtig. Es ging nicht in erster Linie um eine politische Umwälzung, sondern Revolution des Geistes bedeutet ihrem Wesen nach, und das ist in vielen Schriften dieser Futurist oder der Vertreter dieser Schule dargelegt worden. Es handelt sich dabei um die Idee der Umgestaltung des gesamten Alltags, der ästhetischen Umgestaltung des Alltags. Bei Majakowski und anderen Dichtern kommt ständig die Idee zur Sprache, dass nicht allein die Menschen, sondern auch die Dinge befreit werden sollen. Weil die Dinge, die wir im Alltag gebrauchen, werden gewissermaßen zu Sklaven. Sie werden genauso gebraucht und ausgebeutet wie zum Beispiel irgendwelche Völker in Afrika. Ja? Wir benutzen die Dinge. Dabei wird der Mensch aber als ein schöpferisches Wesen gesehen. Und ein schöpferisches Wesen hat zu den Dingen eine andere Beziehung als einfach nur der Konsument, der stumpf diesen Gegenstand verwendet und gebraucht und dann wegschmeißt. Und um diese ästhetische Revolution, die aber natürlich auch in einer besonderen künstlerischen Ethik endet, ging es tatsächlich den russischen Futuristen und allen voran Wladimir Majakowski. Und es gab unter den Futuristen eine Art Jargon, welcher noch zum Teil von Marinetti herstammt. Man sprach von Passeisten, also den Menschen, die der Vergangenheit angehörten, und von den Futuristen, den Menschen, die der Zukunft angehörten. Nur ist damit etwas vollkommen anderes gemeint, als das wir uns heute vorstellen, wenn wir sagen, oh, das ist ein futuristisches Gebäude, ja, so in die Zukunft strebend. Das ist damit überhaupt nicht gemeint, und dieses Gebäude, in dem sich die Banker treffen und dort oder irgendwelche Konzernchefs, ja, dieses Gebäude ist nicht futuristisch, weder seinem Stil nach noch seinem Zweck nach, ja, denn nichts ist weniger futuristisch als das, denn die Futuristen verstehen unter einem Futuristen einen schöpferischen Menschen. Einen Menschen, der Geist hat, und einen Menschen, der in der Lage ist, zu gestalten, zu erschaffen. Und demnach ist ein Passeist nicht einfach jemand, der in der Vergangenheit lebt, sondern genau das Gegenteil des schöpferischen Menschen. Ein Konsument, ein Mensch, der einfach nur im Konsum verhaftet ist und die Dinge missbraucht. Und so gibt es mehrere Beispiele für Gedichte, wo die Dinge einen Aufstand erklären und wo sich die Gegenstände plötzlich befreien. Bei Majakowski in seiner Tragödie unter dem Titel Wladimir Majakowski kommt es zu so einem Aufstand der Dinge. Da fangen plötzlich Ladenschilder an, herunterzuspringen, aus den Fenstern der Geschäfte springen die Hosen heraus und die Schuhe und die Dinge erklären also einen Umsturz, eine Revolution, und sie wollen ihre alten Namen ablegen. Im Grunde genommen wollen sie sich von dieser Verzweckung befreien. In seinem Poem 150 Millionen tun das die Tiere. Da kommen die Tiere aus allen möglichen Löchern heraus und verlangen eine Befreiung, ja, nach einer Befreiung. Da geht es also um etwas völlig anderes, um eine bloße politische Umwälzung. Sie ist natürlich mit enthalten, aber sie ist einfach nur, sie gehört zu dem ganzen Konzept dazu. Nach der Oktoberrevolution wechselt Bulgakov, Majakowski seinen Wortschatz. Das, was vorher Futurist hieß, beziehungsweise passé ist, wird von da an zum Proletarier und zum Bourgeois. Wenn Majakowski vom Proletarier spricht, meint er nicht eine bestimmte Gesellschaftsschicht und eine bestimmte Klasse. Und wenn er vom Bourgeois spricht, ebenfalls nicht. Der Proletarier ist für ihn das, was vorhin der Futurist war. Und der Bourgeois ist für ihn der Passé, ist der Verbraucher, der Konsument. Und wenn man das jetzt wörtlich nimmt, denkt man, es ist politische Dichtung, ein Proletarier greift den Bourgeois an. Der Witz aber ist, dass Majakowski dem Adel entstammt und eigentlich zur Aristokratie gehörte. Und was ich immer besonders interessant fand, Gestalten wie Knut Hamsun oder Gottfried Benn, die aus bürgerlichem Milieu stammten, bezeichneten sich als Aristokraten, aber weil sie dem Blut nach keine Aristokraten waren, fügten sie hinzu Aristokrat des Geistes. Und Majakowski als Spross eines verarmten Adelsgeschlechts sagte, ich bin Proletarier, aber er konnte ja kein Proletarier sein. Also sagte, ich bin ein Proletarier des Geistes. Ja? Da haben wir also eine ganz ähnliche, eine Ähnlichkeit, eine gewisse Parallele. Wobei ich so weit gehen würde, zu behaupten, dass sie alle im Grunde etwas sehr, sehr Ähnliches, wenn nicht gar das Gleiche, wollten. Das führt letzten Endes auch dazu, wie das letzte Gedicht Majakowskis auch zu übersetzen ist, wo er auf Russisch sagt, sozusagen als Grund seines Todes, seines Freitodes, Любовная лодка разбилась о быт. Любовная лодка разбилась о быт. Ja? Das Liebesboot oder das Boot der Liebe ist zerbrochen an, ja, woran? Und da lesen wir in alten Übersetzungen am Dasein. Also Majakowskis Liebesboot zerbricht am Dasein. Aber Majakowski nimmt so ein Wort wie Dasein überhaupt niemals in seinen Mund. Er redet auch niemals, bewegt sich niemals in solchen Kategorien. Was meint denn das Wort Byt? Natürlich den Alltag. Das Liebesboot ist am Alltag zerschellt. Und dieses Liebesboot ist der Versuch, den gesamten Alltag des Menschen umzuwandeln. Aber dieser Versuch hat nicht geklappt. Der Alltag mit seinen verkrusteten Formen des Konsums ist stärker geblieben, ist stärker gewesen und daran ist dieses Liebesboot zerbrochen. Ich möchte einen weiteren Autor nennen, der schon genannt wurde, Boris Savinkov. Ein, wie man heute sagen würde, umstrittener Dichter. Und das ist gut so, denn eigentlich sollte jeder Dichter umstritten sein, um diesen Namen überhaupt zu verdienen. Savinkovs Roman Das fahle Pferd, was, wenn ich mich recht entsinne, einmal von Martin Lichtmeß in der Sezession besprochen und rezensiert wurde. Ein Buch, was auch für mich selber einen gewissen Umbruch bedeutet hatte, weil ich die Frechheit besaß, dieses Buch keinem anderen als Martin Lichtmeß zu widmen, was zu vielen weiteren Folgen in meinem Leben führte, in der Öffentlichkeit. Dieses Buch ist im Grunde genommen eine Art Tagebuch eines Terroristen, wo minutiös und in eiskalter Sprache der Anschlag auf einen Großfürsten dargestellt wird. Ein Anschlag, den es tatsächlich in dieser Form gegeben hat und den tatsächlich Savinkov durchgeführt hatte. Ein politisches Werk, würde man sagen. Ein Terrorist beschreibt einen Terroranschlag, den er durchgeführt hat. Und genau so ist dieser Roman von der deutschen vom deutschen Feuilleton aufgefasst worden. Ich muss ergänzen, dass genau zu diesem Zeitpunkt diese großen Terrorakte in Paris stattfanden, so dass Zeitungen wie Die Welt ausdrücklich vor dem Lesen dieses Buches warnten. Und also tatsächlich schrieben, ich habe sowas noch nie gelesen, die sagten, wir möchten wirklich unsere Leser ausdrücklich davor warnen, dieses Buch zu lesen. Ja. Aber ich würde behaupten, und ich habe das auch im Nachwort behauptet, dieses Werk ist alles andere als politisch. Denn die Hauptperson dieses Romans, George, fragt seine Mitstreiter ständig nach irgendwelchen Gründen. Nach Gründen, warum sie Terroristen sind, warum sie Bomben legen und so weiter. Und der eine tut es aus dem Grund, weil er eine schwere Kindheit hatte, der andere ist von seiner Frau verlassen worden, der dritte, ich weiß nicht mehr warum. Es gibt verschiedenste Gründe dafür. Aber er selber verachtet all diese Gründe. Er zeigt ihnen ausschließlich Verachtung gegenüber, weil er keine Gründe braucht, um einen Kampf zu führen. Und der Kampf, den er führt, richtet sich überhaupt nicht gegen diesen Großfürsten, den er noch nicht mal kennt, sondern es ist eigentlich ein Kampf gegen die ganze Welt, ja mehr noch gegen den Kosmos und letzten Endes auch gegen sich selbst. Und auf die Frage, warum er das tut, sagt er immer nur eins: weil ich will. Und so ist auch am Ende dieses Romans, da gibt es eine sehr bemerkenswerte Szene, wo er ein Puppentheater beschreibt, wo Holzfiguren gegeneinander kämpfen mit Holzschwertern und die einen bringen die anderen um und dann kommen Holzpolizisten und verhaften die und dann geht die Szene wieder von vorne los. Und er erkennt da drin dieses Treiben, in dem er selber gefangen ist. Und er stellt fest, ich möchte keine Holzpuppe sein auf einer kleinen Puppenbühne und ewig nach demselben Prinzip handeln und agieren. Und er beschließt von jetzt auf gleich, den Terror zu verlassen. Und dass am Ende der sympathische, nette, alte Mann vom Komitee kommt, der ihm immer das Ziel vorgibt und ihm das nächste Ziel vorgeben will, da sagt er, dass er aussteigt, dass er das nicht mehr macht. Und der alte Mann nennt ihm zahllose Gründe, warum er das denn tun soll und versucht, ihn zu zwingen, zu bitten. Und am Ende fragt er ihn, warum wollen Sie das, warum hören Sie denn auf? Und das sagt der George: weil ich will. Ja. Also diese menschliche Freiheit ist eigentlich das, worum es da geht. Und aus diesem Grund lässt sich dieser Roman eigentlich nicht wirklich als politisches Manifest sehen, sondern vielmehr in solchen Kategorien wie Bücher, etwa Hermann Hesses kleiner Roman Demian, ja, oder solche Bücher meinetwegen wie Der Fänger im Morgen, ja, also wo Menschen mit ihrer eigenen Natur konfrontiert werden und eigentlich eine innere Rebellion durchleben. Ganz besonders interessant wird das Ganze noch dadurch, dass einige Jahre später der zweite Roman entsteht, Das schwarze Pferd, das aber bereits den Bürgerkrieg darstellt. Und das Verrückte ist, dass wir dort genau denselben Erzähler wieder entdecken, wiederfinden. Das ist derselbe George, der im vorigen Roman der Terrorist war, der gegen das Zarenregime kämpfte. Im Schwarzen Pferd ist er plötzlich Oberst der Weißen Armee und kämpft gegen die Rote Armee. Dann landet er bei den Grünen, das waren die damaligen Anarchisten, und am Schluss landet er in Moskau, wo er gegen das kommunistische Regime kämpft und wieder Terroranschläge durchführt, aber diesmal nicht gegen den Zaren, sondern gegen das Sowjetsystem. Das heißt, das sind genau diese beiden Pole, ja, die sich plötzlich dort begegnen. Es ist ein und dieselbe Person, die im Grunde genommen einmal gegen das Zarensystem kämpft, im anderen anfangs zumindest für das Zarensystem kämpft. Und in diesem Roman, im Schwarzen Pferd, gibt es eine Passage, wo er den Gegner, die Feinde auf dem Feld sieht und feststellt, wir selbst sind nur die Doppelgänger unserer Feinde. Ja. In diesem Roman wird ständig danach gefragt, für wen man eigentlich kämpft. Und alle, die er fragt, sagen für Russland. Sowohl die Feinde als auch er selbst, als auch seine Freunde, sie alle kämpfen für Russland. Wer hat jetzt recht? Und das ist das Problem. Man bewegt sich auf der Welle der Zeit, in der etwas passiert, in der etwas sich verändert, in der gewaltige Veränderungen kommen. Und in so einer Situation weiß natürlich niemand, auf welcher Seite er sich denn nun tatsächlich befindet, auf welcher Seite der Geschichte. Man kennt ja den Sieger noch nicht. Und man weiß, jeder glaubt, auf der richtigen Seite zu sein. Und jeder zweifelt zugleich daran. Bin ich auf der richtigen Seite? Ja. Und man kann es nicht wissen, weil man den Ausgang nicht kennt. Und es kann sein, dass mit dem Ende des Krieges man plötzlich weggespült wird und einfach nur noch eine Marginalie ist in der Geschichte. Oder es kann sein, dass man plötzlich der Sieger ist. Ja. Will man das vielleicht? Will man das nicht? Will man im Graben landen? Das sind alles Fragen, die dabei aufkommen, und das macht natürlich auch diese beiden Romane auch immer als Pärchen zu sehen, so faszinierend, dass dort alle diese Fragen letzten Endes unaufgelöst in einem Raum bleiben. Vielleicht ein kleines Gedicht von Savinkov, das auch diese Dynamik zeigt, in der er sich bewegt. Und das Gedicht heißt Guillotine. Guillotine, Marterholz? Ha, was soll's? Guillotine ist mein Leben. Muss ich sterben, ist mir recht. Und der böse Henkersknecht wird von mir auch noch verlacht. Täglich werde ich umgebracht, hingerichtet. Es umgeben mich zwei Herren vom alten Schlag jeden gottverdammten Tag, die mich dann hinausgeleiten, halten mich von beiden Seiten, legen mich unter das Beil. Täglich wird mir das zuteil. Jeden Sonntag wie zum Spaß zum Schafott die Menschen schreiten. Guillotine, Marterholz, ha, was soll's? Nur noch dieses eine Glas könnt mich zum Schafott geleiten. Ich möchte einen kleinen Schritt nach vorne machen, hin zu Bulgakov, mit dem mich sehr vieles verbindet. Auch Bulgakov ist für die westliche Rezeption sowas wie ein Hätschelkind, weil da kann man doch endlich zeigen, da ist ein Dissident, der gegen das Regime anschreibt und der unverstanden bleibt. Das Werk erscheint Jahrzehnte nach seinem Tod, beschreibt den Teufel in Moskau und so weiter, ja, und zeigt, was dort passiert. Hier wird ein ganz raffinierter und simpler Trick angewandt, der aber auch auf der anderen Seite leicht durchschaubar ist. Interessanterweise, ich habe in jedem Textlein, das ich über Meister Margarita geschrieben habe, das erwähnt. Ich habe das in jedem Interview erwähnt und trotzdem wird dieser Gedanke, so als ob nichts wäre, immer und immer weiter wiederholt. Und man kann noch so oft dagegen anreden, es wird trotzdem immer wiederholt. Und der Gedanke ist ganz simpel. Bulgakov ist ein Satiriker und das ist ein satirischer Roman, eine Satire. Was ist der Trick dabei? Eine Satire ist immer eine Satire auf etwas. Ja? Das heißt, eine Satire ist eine Situation, wo wir etwas betrachten und darüber stehen und sie uns ansehen und darüber lachen. Und es ist eine Satire auf das Sowjetleben, würde man sagen. Und in dem Moment, wo wir das wissen, da triumphieren wir und da triumphiert der Westen. Und wenn wir sehen, wie diese armen Schweine damals gelebt haben und was sie gelitten haben und was für Ängste sie hatten und sich gegenseitig bespitzelten und denunzierten und so weiter und geldgierig waren und feige waren und korrupt waren und so weiter, dann können wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, na wie gut, dass wir nicht in der Stalinzeit leben, sondern im besten Deutschland aller Zeiten. Ja? So war es damals dort, nicht bei uns jetzt heute. Und natürlich kann nur das der wirklich künstlerische Sinn eines literarischen Werks sein, dass der Mensch diese Dinge, die dort geschehen, nicht auf andere bezieht, sondern, wie gesagt, auf sich selbst, diesen Gegenpol in sein eigenes Wesen hineinzieht. Und da stellt man sich doch ganz, ganz schöne Fragen, wirklich hübsche Fragen, ja? Bin ich eigentlich korrupt? Bin ich eigentlich feige? Bin ich eigentlich ein Denunziant? Bin ich wirklich so ein freier Mensch? Traue ich mich alles zu tun oder würde ich meinen besten Freund verpfeifen, um seine Wohnung zu bekommen und so weiter? Ja, alles sehr interessante Fragen, die man sich stellen kann. Und da ist natürlich, da öffnen sich alle möglichen Türen und das ist etwas, das ist ein Prozess, ein Erkenntnisprozess, den es auf jeden Fall zu vermeiden gilt. Darum wird dieser Roman zu einer Satire erklärt. Genau dasselbe tut man mit dem kleinen Roman, das ich als das hündische Herz übersetzt habe in meiner Fassung. Da trifft auch die gute alte Zeit, dargestellt durch Professor Preobrazhensky, auf den neuen Sowjetmenschen, den Hundemenschen Lumpikow. In der Geschichte verpflanzt der Professor Preobrazhensky einem Straßenköter Lumpi die Hoden und die Hirnanhangdrüse eines Kleinganoven und verwandelt ihn gewissermaßen in einen Menschen. Und schön, der Professor Preobrazhensky, ein richtiger Großbürger, der ständig die Opern hört und immer wieder Aida vor sich hin singt, während er da sitzt und Zigarren raucht und der wirklich hochgeistige Gespräche mit seinem Atlatus führt und sich über die neue Zeit ärgert, weil alles so unbequem geworden ist. Er ist natürlich die Verkörperung der guten alten Zeit und da kommt der neue Sowjetmensch, der herangezüchtet werden soll. Scheinbar alles ganz einfach. Aber wenn man sich das genauer anschaut und sich auch diesen Professor Preobrazhensky einmal unter die Lupe nimmt, dann stellt man plötzlich fest, dass seine ganzen Kunden, die er dort verjüngt mit seinen Experimenten, Kinderschänder sind, irgendwelche Sowjetfunktionäre, Menschen, die sehr, sehr zwielichtig sind, aber sehr viel Geld haben. Und es gibt dort also tatsächlich auch einen waschechten Kinderschänder, den er jetzt nun verjüngt, ja, gegen Geld. Und in seiner Bildersprache wird die Operation an Lumpi in die Bilderwelt einer schwarzen Messe getaucht. Und Professor Preobrazhensky ist auf einmal eine Art Satanspriester, der dort ein böses Ritual durchführt. Und seltsamerweise geschieht diese Operation am Weihnachtstag. Und die Straße, wo das passiert, heißt Pritschistenka. Und Pritschista ist ein Epitheton der Jungfrau Maria, die Urreine. Ja? Und natürlich leuchtet am Firmament ein Stern in diesem Augenblick. Und die Menschwerdung dieses Hundes passiert dann am orthodoxen Weihnachtstag, am 7. Januar. Wo ihm der Schwanz abfällt und er das erste Wort sagt. Kneipe. Auf einmal sehen wir dort plötzlich die Geschichte, die gar nicht unbedingt politisch ist, sondern wir sehen eigentlich die Geburt des Antichristen, der in die Welt hineinkommt. Und das Ganze gibt natürlich diesem Roman eine vollkommen andere Note. Und wieder etwas sehr Ähnliches finden wir in einem anderen kleinen Roman, Die verfluchten Eier, wo ein wissenschaftliches Experiment scheitert und wo Eier besonders groß gemacht werden sollen durch einen besonderen roten Strahl, aber die Eierkartons werden vertauscht und es sind Reptilieneier. So dass auf einmal Reptilien ausschlüpfen und innerhalb von kürzester Zeit enorm groß werden, so dass am Ende des Romans gigantische Heere von Ungeheuern gigantischen Ausmaßes gegen Moskau ziehen und wirklich mit von allen Seiten sozusagen dieses dritte Rom umzingeln. Ja. Auch das, könnte man sagen, ist vielleicht eine Metapher auf den Kommunismus, der jetzt plötzlich einbricht oder etwas Ähnliches. Bis auf die Tatsache, dass das Ganze in der Osterwoche passiert und genau vom ersten bis zum letzten Tag die Osterwoche abdeckt. Und die roten Eier, von denen immer die Rede ist, das ist dasselbe Wort wie im Russischen benutzte man oft das Wort rote Eier, krasne Jeize, als Synonym für Ostereier. Und die Szene unter dem Mikroskop, wenn der Professor sich anschaut, wie sich im Mikroskop diese ganzen winzigen Ungeheuer vermehren und sich gegenseitig aufpressen, ist natürlich nichts anderes als die Darstellung der Hölle, aus der plötzlich diese ganzen höllischen Wesen ausbrechen und wie die schwarze Messe eine Parodie auf die christliche Messe ist, so wird das zu einer Parodie auf das christliche Osterfest, wo diese lebensspendenden Eier plötzlich zu Eiern des Satans sozusagen werden, der in die Zeit hineinbricht. Aber dieser Zug der Ungeheuer gegen Moskau scheitert in letzter Sekunde an der bloßen Tatsache, dass es an dem Tag besonders kalt wird und sie sterben, bevor sie Moskau erreichen. So wie einst Napoleon oder andere Angriffsversuche auf Moskau in letzter Sekunde und wirklich innerhalb vielleicht auf einer oder zwei Seiten, wie ein Deus Ex Machina-Effekt, bricht alles in sich zusammen. Und wiederum etwas ganz Ähnliches erleben wir in Bulgakows Erstlingswerk, in seinem ersten Roman, Die Weiße Garde, in welchem die Bürgerkriegsereignisse in Kiew dargestellt werden. Er sagt das Wort Kiew niemals, sondern er spricht immer von der großen Stadt. Und auch dort finden wir ganz ähnliche Dinge. Auch dort gibt es sehr viele Elemente, die davon sprechen, dass dort eigentlich himmlische und höllische Mächte gegeneinander kämpfen, wovon die Menschen auf der Erde nur den Abglanz wiedererkennen. Ich kann diese Werke, die ich selber dem magischen Realismus zuordnen würde, Ihnen allen nur ans Herz legen. Ich möchte zum Schluss auf eine Gestalt zurückkommen, die für die russische Literatur essentiell ist und ohne die die russische Literatur und auch die russische Identität überhaupt nicht denkbar ist. Und das ist Alexander Puschkin. Alexander Puschkin ist in seiner Dichtung so etwas wie Mozart in der Musik und wird auch mit ihm permanent verglichen. Warum? Das fand ich eigentlich in dem Essay von Ekaterina Ivanova sehr präzise dargestellt, in dieser Leichtigkeit, in dieser äußeren Schönheit, in dieser schlichten, aber erlesenen Schönheit, die vor aller, niemals schwer ist, die niemals zu nachdenklich ist, die alles nur zu berühren scheint und sofort weiter weggeht und vor Geist sprüht. Er erschafft ein Abbild der Schönheit und der Harmonie. Und dieses Thema habe ich gestern bereits kurz aufgegriffen, weil nach dem Vortrag von Herrn Seidel, wo es um die Frage nach Manipulation und Ähnlichem ging. Er hat damals gesagt, es sei denn, man benutzt diese Kunstgriffe um der Schönheit willen. Ja, Puschkin hat genau das getan. Aber die Schönheit wird hier zu einem Abglanz der Wahrheit. Und das heißt, dadurch, dass der Mensch dieser Schönheit in unverhüllter Form begegnet, wird er von ihr direkt ergriffen. Und diese Schönheit erschafft eine Ordnung geistiger Art, die natürlich keinerlei äußere Hilfsmittel braucht und die keiner Überredung braucht, die keiner Propaganda oder Manipulation braucht, weil diese Ordnung im Menschen selber entsteht. Er selber Er schafft sie in sich selbst und um sich selbst herum. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Wenn wir solche Werke lesen, wie zum Beispiel sein berühmtes Dramolett Mozart und Salieri oder seinen Versroman Eugen Onegin, da haben wir immer solche Konstellationen, Mozart und Salieri. Und es ist sehr leicht zu sagen, Puschkin ist natürlich der Mozart. Was sonst? Nein, Puschkin ist nicht Mozart. Puschkin ist Mozart und Salieri. Er ist beides zugleich. Und es ist genauso leicht zu sagen, Puschkin ist der Lenski. Fällt auch schließlich im Duell, genau wie Puschkin, ja. Der hat seinen eigenen Tod vorausgesagt. Nein, Puschkin ist natürlich auch Onegin. Und ein Onegin, der den Lenski tötet, ja, der ist das beides zugleich. Und diese Gegensätze gilt es aufzulösen. Und das geht genau in diese Richtung, in die dann später Dostojewski geht und in seiner berühmten Puschkin-Rede, wo er genau das anspricht, wo er sagt, dass Puschkin eine Gestalt des Allmenschen ist, des russischen Allmenschen, aber des russischen nicht in einem nationalen Sinne, sondern eigentlich in einem übernationalen Sinne, als ein Mensch, der alle diese Gegensätze aushält und in sich selber auflöst und zu einer allgemeinen Versöhnung führt. Und bei Puschkin, und das ist das ganz Besondere, geschieht all das durch pure Schönheit, durch die Schau der Schönheit auf eine ganz platonische Art, wo die Schönheit zugleich die Wahrheit und auch das Wahre und auch das Gute in sich enthält. Und diesen Zustand, den Zustand dieser, wenn man es jetzt fast mystisch sagt, Kontemplation, dieser Schau der Schönheit, den nennt Puschkin mit dem Begriff Muße. Und Muße ist ein Begriff, der höchst aristokratisch ist. Und mit Muße meint er nicht irgendeine Faulheit oder eine Weigerung, etwas zu tun, sondern einen Zustand, in dem der Mensch an nichts gebunden ist, wo er nichts tun muss, wo er keinerlei Pflichten hat, sondern wo er einfach nur still verharren kann und sich dieser Schönheit hingeben kann, schöpferisch sein kann und diese Schönheit genießen kann und sich dadurch verwandeln. Und ich möchte Ihnen hier zum Schluss die letzten Worte Mozarts aus dem Dramolett Mozart und Salieri zitieren, wo dieser Erlösungsweg durch Schönheit wunderbar auf den Punkt gebracht wird. Mozart sagt, wohlgemerkt kurz bevor, direkt nach diesem kleinen Monolog, den er an Salieri richtet, nach diesen kurzen Worten, die er an Salieri richtet, verabschiedet er sich und geht, wie er denkt, schlafen. In Wirklichkeit ist er aber von Salieri bereits vergiftet worden. Und das sind quasi seine letzten Worte, bevor er sich entfernt. Er sagt zu Salieri, erkannten alle Menschen so die Wirkung der Harmonie? Doch nein, da könnte ja die Welt nicht mehr bestehen. Es kümmerte sich niemand mehr um niedere Erdendinge und alle huldigten den freien Künsten. Wir sind nur wenige, erwählt zur Muße. Wie achten wir gering den schnöden Nutzen der einen Schönheit priesterlich geweiht. Vielen Dank.